Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt.
Die Zeitzeugen des Attentats von München 1972 werden die Tage wohl nie vergessen. Am 5. und 6. September überfallen palästinensische Terroristen die Sportler der israelischen Olympiadelegation und ermorden schließlich 11 von ihnen. Aus den heiteren Spielen von München, geplant als moderner Neuanfang wenige Jahrzehnte nach der Shoah und nach der Nazi-Olympiade 1936, wurde ein Trauma. Michael Brandt hat mit Überlebenden gesprochen.
Shlomo Goren, der Oberrabbiner der israelischen Armee, ruft am 7. September 1972 auf dem Flughafen von Lod in Israel die Namen der 11 getöteten Sportler. Er singt dabei das Trauergebet El Male Rachamim, Gott lasse dein Erbarmen walten. Der damalige Israel-Korrespondent Zvi Schnabel.
Eine bedrückende Stille senkte sich über den Flugplatz Lod, als heute Mittag eine El Al-Maschine die überlebenden israelischen Olympiasportler zurückbrachte. 10 Särge und die verwaisten Gepäckstücke ihrer Kameraden brachten sie mit nach Hause. Der 11. Sarg wurde auf Wunsch der Familie von München direkt in die USA geflogen.
Es ist der Sarg des Gewichthebers David Mark Burger. Er wurde in den USA geboren und soll dort begraben werden. Der 28 Jahre alte Gewichtheber war 2 Tage vorher in Geiselhaft auf dem Flugfeld Fürstenfeldbruck bei München erstickt. Seine Leiche verbrannte. Es war das desaströse Ende der missglückten Befreiungsaktion. Auf dem stockfinsteren Rollfeld des Flugplatzes lag auch Bundesgrenzschutzpolizist Klaus Bechler, nur wenige Meter von Burger entfernt.
David Berger, der schrie. Der hatte auch lauter Hut in der Lunge und so. Der hat also lange noch gelebt. Und das Schlimme war, dann ist der Tank explodiert. Und da kam das brennende Kerosin auf mich zu.
So endete am 5. September 1972 der Tag des Olympia-Attentats. Es war auch das Ende der eigentlich heiteren deutschen Olympischen Spiele, die mit Hoffnung und Fortschritt begonnen hatten. Sie sollten einen Neuanfang nach der nationalsozialistischen Olympiade von 1936 darstellen.
Jetzt läuft sie an. Abgedrückt. Geschafft! Geschafft! Weltrekord eingestellt. Das ist einfach nicht zu begreifen. 1,92 Meter springt Ulrike Meifert.
Am 4.9. war ich im Stadion und habe die Goldmedaille gesehen von Ulrike Meifert. Wir haben auf einer Wolke gespielt, als wenn wir die Goldmedaille gewonnen hätten.
Der 30-jährige Klaus Bechler ist damals einer der jüngsten Polizisten der Hubschrauberstaffel des Bundesgrenzschutzes. Auch er feiert mit den 7000 Athletinnen und Athleten aus 121 Nationen. Die israelische Delegation schaut sich an diesem Abend das Musical Anna Tefka, der Fiedler auf dem Dach an. Auch mit dabei Shlomo Levy. Er ist damals 30 Jahre alt. Der israelische Student aus Tübingen ist einer der Dolmetscher der Mannschaft und wohnt mit der israelischen Delegation im olympischen Dorf.
Wir sind sehr spät zurück ins Dorf gekommen. Ich glaube, das war vielleicht 1 Uhr nachts. Ich kann mich nicht genau erinnern. Und deswegen vielleicht, ich habe überhaupt die Schüsse nicht gehört, weil ich bin sehr tief eingeschlafen.
Morgens um kurz nach 4.30 Uhr dringen 8 palästinensische Terroristen in die Unterkünfte der israelischen Athleten ein, bewaffnet mit Maschinenpistolen und Handgranaten. Zuvor mussten die Attentäter lediglich über einen Zaun am olympischen Dorf klettern. An der Wohnungstür leisten die israelischen Sportler Widerstand. Einige werden dabei angeschossen. Andere schlafen zunächst noch, darunter auch der Ringkämpfer Gad Zobari.
Ich war apathisch. Dann realisierte ich, wir werden von Terroristen angegriffen.
Die israelischen Athleten werden als Geiseln genommen, was erst einige Stunden später außerhalb des olympischen Dorfs wahrgenommen wird. Gad Zobari erinnert sich, wie die Attentäter ihn, den Ringkämpfer, seinen Trainer Moshe Weinberg und den Gewichtheber David Berger eine Treppe heruntergeführt haben.
Berger sagte, kommt Leute, lasst uns sie überfallen. Aber scheinbar verstand einer der Terroristen, was er sagte. Und sofort steckte er mir die Kalaschnikow in den Bauch.
Der 28-Jährige kann sich losreißen, rennt etwa 70 Meter über eine freie Fläche und hört hinter sich noch die Schüsse. Nur mit einem Schlafanzug bekleidet, gelingt es Zubari schließlich im Pressezentrum Schutz zu finden. Dann verhört ihn die deutsche Polizei 5 Stunden lang. Kurz nach 7 wird Shlomo Levy vom Telefon geweckt, während er noch in einer der Nachbarwohnungen schläft. Ein Jerusalemer Radio fragt ihn, was in München gerade los sei. Nichts ahnend geht der damalige Student einfach vor die Tür und schaut nach. Er klingelt beim Verantwortlichen des israelischen Teams, Shmuel Lalkin.
Keine Antwort. Ich dachte, naja, Mensch, wahrscheinlich schläft er auch. Aber ich wusste nicht an der Zeit, dass da waren schon Terroristen und sie haben schon ein paar Israelis geschossen.
Dann ein zweiter Anruf.
Dieses Mal war ein Anruf aus Tel Aviv von Zeitung Maariv. Und sie fragen mich fast dieselben Fragen.
Shlomo Levy geht noch einmal vor das Haus, aber erst als der israelische Mannschaftsarzt ihn durch ein Fenster per Handzeichen warnt, versteht er die Lage. Mit Hilfe eines Polizisten gelingt ihm die Flucht ins Haus der DDR direkt gegenüber. Aus der vierten Etage, hinter einer Matratze versteckt, fotografiert der damalige Student, der bereits beim Fernsehen jobbte, von dort aus die Verhandlungen. Die Welt solle erfahren, wer die Terroristen sind, findet Levy, und als Journalist meint er:
Hier, so eine Story, nicht fotografieren, das ist einfach verrückt. Nein, dann bleib ich hier. Egal, ob das gefährlich oder nicht, aber ich bleibe.
So wie zahlreiche andere Kamerateams. Vor den Absperrungen im Olympischen Dorf sammeln sich Menschenmengen, während die Wettkämpfe bis zum Nachmittag weitergehen. Befreiungsversuche der Polizei werden live im Fernsehen übertragen. Das bekommen auch die Terroristen mit und die Einsätze müssen daher abgebrochen werden. Stunde um Stunde gibt es neue Ultimaten. Die bewaffneten Attentäter verhandeln mit den Einsatzkräften und sprechen sogar immer wieder mit dem Bundesinnenminister. Und zwar direkt vor dem Haus und damit unter den Augen der Weltöffentlichkeit.
Sie sprechen so, weißt du, wie du glaubst, es ist ein Traum. Wieso? Die deutsche Polizei sehen sowas und sie reagieren gar nicht.
Die Attentäter gehören zur Terrorgruppe Schwarzer September, damals unterstützt von der palästinensischen Fatah. Die Forderung der Geiselnehmer, arabische Häftlinge in israelischen Gefängnissen sollen freigelassen werden, wie auch die beiden RAF-Terroristen Andreas Bader und Ulrike Meinhof. Die deutschen Verhandlungsführer, darunter auch der damalige Bundesinnenminister Hans-Dietrich Genscher, bieten sich selbst als Austauschgeiseln an.
Die Verhandlungsdelegation, sie war um 16.35 Uhr ungefähr wieder an der Pforte, hat wieder mit den arabischen Terroristen kurz gesprochen. Um 17 Uhr, wie man weiß, sollte das Ultimatum ablaufen. Es lief ab.
Die Terroristen lehnen die Austauschgeiseln ab. Sie wollen in ein arabisches Land ausgeflogen werden. Zum Schein geht die Bundesregierung auf die Forderung der Geiselnehmer ein und der Einsatz für Klaus Bechler beginnt, Hubschrauber-Co-Pilot beim Bundesgrenzschutz.
Plötzlich kam der Kommandeur und sagte: Höchstwahrscheinlich sollen wir die Terroristen und die Geisel vor Olympischen Dorf nach Fürstenfeldbruck fliegen. Na ja, ich habe gedacht, Mensch, die haben ja schon so viel erzählt, da musst du nicht dran glauben. Ne? Dann kam der Innenminister und hat uns nochmal vorgewarnt, die Sache hat am deutschen Boden begonnen, die endet auch hier. Behaltet eure Helme auf, seid freundlich.
Es sind gefesselte Israelis, wie wir jetzt sehen. Und Gefesselte gehen jetzt langsam auf den Hubschrauber zu, werden hinein gehoben, gestoßen. Jetzt setzt sich das Rotorblatt in Bewegung, wird immer schneller.
Wenn man in der Maschine sitzt und hinter einem sitzt jemand mit der Maschinenpistole, die Leute waren alle bewaffnet, die hatten alle eine Kalaschnikow mit 150 Schuss Munition, Handgranaten. Das war furchtbar. Man konnte nichts machen. Als deutscher Polizist auf deutschem Boden und kann nicht helfen, das ist furchtbar.
Bechler habe seinem Vorgesetzten vor dem Abflug aus dem Olympischen Dorf noch gesagt, es seien 8 Terroristen, nicht 5. Eine Information, die anscheinend nie bei den wenigen Scharfschützen auf dem nahegelegenen Militärflugplatz Fürstenfeldbruck ankam. Die Polizisten sollten die Geiseln befreien.
Schießerei am Flugplatz Fürstenfeldbruck, die Polizei schießt zurück.
Der Befreiungsversuch endet mit einem Blutbad. Am frühen Morgen des 6. September sind alle 11 israelischen Geiseln und ein Polizist tot. 3 der insgesamt 8 Attentäter überleben. Für Klaus Bechler ein Erlebnis, das Spuren hinterlässt. Bis heute träumt der 80-Jährige davon. Gad Zubari geht es ähnlich. Das Attentat von München hat sein Leben für immer verändert.
Ich träumte oft davon und konnte nicht glauben, dass ich entkommen war. Ich dachte, ich würde noch bei der Geiselnahme sein. Danach half mir harte Arbeit. Das löste dann nach und nach die Spannung in meinem Kopf.
Zu der Trauerfeier im Olympiastadion kommen Tausende. Dann verkündet der damalige IOC-Präsident Avery Brundage:
The games must go on.
Die Spiele müssen weitergehen, nach nur einem Tag Unterbrechung. Shlomo Levy kann das nicht nachvollziehen.
Die Atmosphäre war ganz, ganz anders. Am Anfang, das war alles so wirklich ganz begeistert. Alle Leute haben gelacht und getanzt und gegessen. Wirklich war es schön. Aber danach, also ich war auf jeden Fall wirklich sehr traurig.
Ringer Gazzobari und Polizist Klaus Bechler hätten einen kompletten Spielabbruch der Olympiade aber falsch gefunden. Es wäre eine Genugtuung für die Terroristen gewesen. Das gesamte israelische Team reiste jedoch ab, mit ihnen im Gepäckraum des Flugzeugs die Särge ihrer Teamkollegen.